Ich muss meinen Arbeitsplatz erstmal ein bisschen aufräumen hier. Der Patient, der liegt auf dem OP-Tisch und er beobachtet so um sich herum die ganzen Vorbereitungen für die Operation. Da sagt er zum Chirurg: Verzeihen Sie meine Aufregung, das ist meine erste Operation. Da tätschelt ihn der Chirurg auf die Schulter und sagt: Keine Angst, mein Lieber, meine auch. Davon ist die Angst nicht kleiner geworden. Da sagt der Patient: Herr Doktor, ich glaube, ich stehe vor der Pforte des Todes. Sagt der Arzt: Keine Angst, mein Lieber, ich bringe Sie da durch. Meinen wir, kriegen das ja schnell im Leben mit. Wir müssen Angst nicht lernen, wir können das von Anfang an. Wir müssen vieles im Leben lernen, aber manches, das haben wir einfach und da gehört die Angst dazu. Schon bei einem kleinen Kind im Alter von 2 Monaten kann man eine hilflose Gebärde der Angst erkennen, wenn man nur so tut, als würde man das Kind fallen lassen. Bei 2 Monaten. Und wenn das Kind den Eindruck gewinnt, die Unterlage, die mich bisher gehalten hat, hält nicht mehr, erschrickt es. Und davor hat übrigens ein Mensch ein Leben lang Angst, das zieht sich durch unser gesamtes Leben hindurch. Wenn die Basis, wenn die Grundlage anfängt zu wackeln, wenn sie wegbricht, dann kommt die Angst angekrochen. Das kann das Einkommen sein, das kann der Ehepartner sein, die Gesundheit, alles Dinge, auf die wir uns im Leben, im Alltag verlassen. Und wir wissen aus Erfahrung und aus Beobachtung auch, dass das wegbrechen kann und nicht mehr hält. Und damit sind wir schon bei der Frage nach der Ursache der Angst, woher kommt es denn eigentlich, dass wir so viel Angst haben? Und dann fangen wir an, so unsere Gedanken zu machen. Man sieht den einen, der ängstlich ist, wie man sagt, der ist als kleiner Bub schon ängstlich gewesen und der ist als alter Mann immer noch ängstlich, der wird bis zu seinem Lebensende ängstlich bleiben. Das ist halt ein ängstlicher Typ, der so veranlagt. Oder da gibt es andere, die haben was Schlimmes erlebt, man sagt Trauma dazu. Und das zieht sich so durch ihr Leben und das klammert bei ihnen fest. Und sie haben dann immer in bestimmten Situationen ganz besondere Angst. Bei wieder anderen ist es so, dass sie eine schlimme Krankheit, wie zum Beispiel Krebs hatten. Es gab eine Therapie und die Therapie war sogar erfolgreich. Sie wurden dann als geheilt entlassen. Aber sie haben ständig das Grundgefühl, da ist wie eine tickende Zeitbombe in mir drin. Es könnte ja wieder ausbrechen. Dann sagt man, davon kommt bei diesem Menschenkind die Angst. Könnten wir da weitermachen, das würde aber niemand weiterhelfen. Ich lege immer Wert darauf, dass ich gucke, was sagt denn die Bibel, die Heilige Schrift dazu. Wir sagen auch Wort Gottes dazu. Die Bibel sagt als Diagnose, warum wir Angst haben, seit das Tor zum Paradies ins Schloss gefallen ist, wird uns die Angst immer an den Fersen kleben. Außerhalb des Paradieses herrscht Angst. Der Mensch hat Gott aus seiner Welt rausgeschmissen von Anfang an und als Ergebnis ist eben auch die Angst in unsere Lebenswelt reingekommen. Das Leben ist seitdem begrenzt worden auf ein paar Tage, ein paar Jahre und so weiter. Und weil das Leben begrenzt ist, haben wir Angst. Ich finde es immer sogar sehr erstaunlich, dass wir manchmal, obwohl wir Angst haben müssten, ziemlich angstfrei sind. Also mir geht es jedenfalls so, wenn ich ins Auto steige und eine Fahrt mache, dann steige ich relativ angstfrei ins Auto und mache mir nicht bewusst, dass zum Beispiel im Jahr 2023 in Deutschland 2839 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Ich denke da gar nicht dran, dass es mich vielleicht erwischen könnte. Mit den Verletzten ist es also noch viel schlimmer. 2023, also ein Jahr, 24, ein Jahr später, waren 51 Tote mehr im Jahr als zuvor. Also pro Tag gibt es damit durchschnittlich 8 Menschen, die auf deutschen Straßen getötet werden, sagt das Statistische Bundesamt. Aber ich steige relativ angstfrei ins Auto und sage, macht mal die Strecke, 300, 400, 500 Kilometer. Im Gegensatz dazu, dass wir viele Dinge angstfrei angehen, rücken uns aber die Angst plötzlich auf die Pelle, wo uns durch ferne Kriegs- und Terrormeldungen, die uns ins Wohnzimmer per Medien gebracht werden. Die allgegenwärtige mediale Aufmerksamkeit, die sorgt ja dafür, dass wir alles mitkriegen, was in der gesamten Welt passiert, jedenfalls einen großen Ausschnitt davon. Und wir merken dann plötzlich, auch wenn es weit weg ist, das Leben, das ist lebensgefährlich und zwar immer. Der Grund für unsere Ängste ist die Tatsache, dass wir früher oder später sterben müssen. Also die Angst vor dem Tod. Das ist der eigentliche Grund auch für alle anderen Ängste. Und dabei gibt es nach meiner Beobachtung zwei gegensätzliche Gründe. Ein Teil der Menschheit hat Angst, dass mit dem Tod alles aus ist, dass es danach nichts mehr gibt. Also sind so diejenigen, die mir dann sagen, also nach meinem Tod, da ist es wie vor meiner Geburt. Vor meiner Geburt, da weiß ich nichts, was da war. Und nach meinem Tod wird es dann auch so sein. Aber dann haben sie trotzdem Angst, weil sie sagen sich, wenn das nur 80, 90 oder vielleicht sogar 100 Jahre werden, zwischen dem Nichts und dem Nichts, dann ist das ja alles, was ich habe. Und dann muss ich ja sehen, dass ich nicht zu kurz komme, dann will ich nichts verpassen. Dann sind manche sogar bereit für Ideale, für die sie früher eingestanden sind, also Wahrheit, Ehre, Prinzipien, diese Ideale zu verraten, um ja hier im Diesseits, in diesen paar Jahren, keine Nachteile und Einschränkungen zu bekommen. Das ist die Angst davor, dass ich nichts mehr bekomme, dass ich zu wenig bekomme, dass mir nicht genügend in diesen Jahren, die mir zur Verfügung stehen, abbekomme. Und bei anderen wird die Angst vor dem Tod damit gefüttert, mit der Frage, es könnte ja noch was kommen. Es könnte ja noch was kommen. Was ist, wenn es wirklich dann nicht so ist wie vor meiner Geburt? Wenn mit dem Tod nicht alles aus ist, dann könnte mich ja, wenn das stimmt, was in der Bibel steht, die Konsequenz meines Lebens einholen nach dem Tod. Dann gäbe es einen Gott, es gäbe ein Endgericht mit ewigen Konsequenzen, die dann auf mich zukommen. Und das treibt manche Leute um und sie sagen dann, da habe ich doch schon etwas Respekt und manche sagen sogar ehrlicherweise Angst davor, dass das eintreten könnte. Wisst ihr, es gibt eine Angst, die Menschen krank macht. Die dürfen wir heute Abend einfach nicht vergessen. Man hat den Fachbegriff Phobie dafür. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich also eine Kollegin habe, die ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und die erzählt mir manchmal davon, wie unsäglich diese Menschenkinder leiden, die eine Phobie haben, die unter dieser Phobie leiden. Und man kommt, wenn man sowas erlebt hat, überhaupt nicht auf die Idee, den Begriff Phobie, also eine krankhafte Angst, als Kampfbegriff zu benutzen bei ideologischen oder politischen Auseinandersetzungen. Also wenn du, sag mal, in der Diskussion bei manchen Leuten nur was Kritisches zum Islam sagst, dann bist du für die Leute schon gleich islamophob. Also du hast eine krankhafte Islamangst. Jemand, der diese Krankheit hat, würde nie im Geringsten auf die Idee kommen, das einfach so als Kampfbegriff zu benutzen, weil er weiß, wie sehr jemand darunter leidet und was das wirklich bedeutet. Aber man wünscht es niemandem, dass er wirklich so eine Phobie bekommt. Aber es gibt auch eine Angst, die ist nicht nur schlecht, die ist auch gut für uns. Und die muss ich heute Abend erwähnen. Es ist eine Angst, die aufmerksam macht. Wenn ich mit unseren Enkelkindern, also mit den Kleinen, durch die Stadt gehe, spazieren gehe, dann hoffe ich, dass diese Typen Angst haben, bei Rot über die Kreuzung zu gehen und ohne zu gucken über die Kreuzung zu gehen. Wenn sie es nicht haben, ist es mein Job als Großvater, mit denen ernsthaft zu reden, was da alles passieren kann. Und ich hoffe, dass durch mein Reden dann nicht nur Respekt, sondern auch eine Angst eintritt, die aufmerksam macht, sodass die Enkelkinder aufmerksam durch die Straßen gehen, dass sie gucken und dass sie auch nach der Farbe schauen, wann sie über die Kreuzung gehen dürfen. Der große Denker Karl Jaspers hat mal gesagt, Angst muss uns bleiben, die sich umsetzt in aktive Sorge. Das Kind soll Angst haben um sein Leben und sich darum sorgen und aufmerksam durchs Leben gehen. Und ich tue das alles, weil ich auch Angst um meine Enkel habe, dass die eben bei Rot über die Kreuzung gehen. Und dann gibt es noch eine Angst, die ist verwandt mit der, die aufmerksam macht. Das ist die Angst, die fragend macht. Und die wünsche ich als Prediger von Jesus allen Menschen, die mit den wichtigen Fragen der Bibel konfrontiert werden. Angst, die fragend macht. Zum Beispiel die Frage, was ist, wenn die Stärken in meinem Leben abgezogen werden? Also die Dinge, die als Grundlage für mich halten, die mir Sicherheit geben, die mir Geborgenheit geben, wo ich weiß, da kann ich mich im Leben drauf verlassen. Was ist, wenn diese Dinge abgezogen werden? Was bleibt dann von mir noch übrig? Ich weiß zum Beispiel, dass ich heute Nacht durch unschöne Vorgänge in meinem Gehirn, man nennt es wohl Hirnbluten, morgen früh meinen Namen nicht mehr weiß. Und was bleibt dann von meinem Leben noch übrig? Was ist dann, wenn die Stärken im Leben abgezogen werden? Ihr müsst euch dann morgen anderen Referenten einladen. Aber was ist von mir dann noch übrig? Ich will das gleich mal sagen. Von mir ist übrig, dass ich dann nach wie vor, auch wenn ich nicht mal mehr meinen Namen weiß, ein Kind Gottes bin. Weil ich damals als Jugendlicher Jesus mein Leben gegeben habe und gesagt habe, hier hast du mein Leben, dir gehört mein Leben und du bringst mich durch die Höhen und Tiefen bis in die Ewigkeit, in den Himmel. Aber das ist eine Angst dann, die Fragen macht, wenn ich mir überlege, was ist, wenn dies und jenes alles wegbricht. Und wer Fragen stellt, den interessiert natürlich dann, wenn ich Ängste habe, wie gehe ich denn dann damit um, was mache ich denn damit? Da gibt es die einen, die werden mutlos, die lassen den Kopf hängen, die haben dann so einen Lebensstil, wie in manchen Kirchen gepredigt wird. Erstens, es ist schlimm. Zweitens, es wird alles noch viel schlimmer. Drittens, mir ist auch schon schlecht. Amen. Und dann werden die Leute nach Hause geschickt. Das ist mutlos. Aber man könnte sich auch für Mut entscheiden. Das heißt, mutig die Angstmacher angehen und gegenüber übermächtigen Angstsituationen gibt es übrigens eine Angstformel, die ich sehr interessant finde. Du fragst dich in dieser Situation, die dir Angst macht, was ist das Schlimmste, was mir möglicherweise jetzt geschehen kann, was jetzt passieren kann? Und wenn es so schlimm kommen sollte, dann siehst du zu, dass du dich damit abfindest und dass du Frieden mit dieser Situation schließt und dann in aller Ruhe überlegst, wie du dem Schlimmsten die Spitze abbrichst. Was ist der Effekt? Wer sich mit dem Schlimmsten gefasst gemacht hat, hat nichts mehr zu verlieren, sondern nur noch zu gewinnen. Und wer mit dem Schlimmsten Frieden geschlossen hat, setzt plötzlich Kräfte frei, um sogar Lösungswege zu finden. Und jetzt kommt der Hammer. Und wer dann in der Angst dem lebendigen Gott vertraut, der starrt nicht mehr nur auf seine Ängste, sondern kann ein uraltes Lied aus vollem Herzen singen, wo der Text heißt, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Und das ist dieser Effekt von dieser Angstformel. Frieden schließen mit der Situation und im Gebet alles dem anbefehlen, der sogar den Himmel lenkt. Mut ist Angst, die Hände faltet. Mut ist Angst, die beten kann. In der Bibel werden uns Menschen vorgestellt, das sind Leute wie du und ich. Es wird auch der Sohn Gottes uns vorgestellt, Jesus. Mit dem können wir uns nicht vergleichen. Aber die meisten Leute in der Bibel, das sind keine Helden, das sind Menschen, die haben Angst. Und das sind auch viele, die erleben stürmische Zeiten. Und in so einen Sturm ist eben Jesus, der Sohn Gottes, mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Freunden gekommen. Da lesen wir in der Bibel, und Jesus stieg in das Boot und seine Freunde folgten ihm. Die Bibel sagt Jünger, Übersetzung nach Luther. Sie wollten über den See Genezareth ans andere Ufer. Das war für die Männer, die mit Jesus unterwegs waren, keine große Sache. Denn einige von denen, die waren Fischer, die kannten sich beruflich mit Booten bestens aus und auf den See Genezareth kannten sie sich auch aus, wie in ihrer Westentasche. Und da, wo wir häufig im Leben denken, ich kenne mich aus, das ist kein Problem, das bekomme ich ganz locker gebacken, kann urplötzlich aus einer gemütlichen Bootsfahrt eine bedrohliche Sturmfahrt werden. Und das passiert jetzt hier. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Ich habe ab und zu in Israel beruflich zu tun. Da war ich am See Genezareth im Gespräch mit einem jungen Mann, der war psychisch krank. Aber wir konnten uns gut unterhalten. Und da sagte er zu mir, weißt du was, am See Genezareth habe ich gehört, da gibt es Fallwinde. Also er kannte sich auch ganz gut aus. Am See Genezareth gibt es Fallwinde. Da hat er davon gehört. Und wir haben darüber gesprochen, dass die auftreten durch die Luftschichten, wenn die von den Bergen dann die Winde runterkommen und so weiter. Und da sagt er dann zu mir, das möchte ich heute erleben. Sag ich, tut mir leid, aber in deinem Reiseprogramm sind Fallwinde nicht vorgesehen. Er ging also auf dieses Boot. Eine große Gruppe. Ich hatte die Aufgabe, dann draußen auf dem See Genezareth eine Ansprache zu halten und habe dann auch diesen Bericht in der Bibel gelesen von Fallwinden, von dem Sturm, der da auftritt, das, was hier geschrieben steht. Und dann war ich mit meiner Predigt fertig. Alle waren zufrieden, dass sie diese Bootsfahrt machen konnten, bloß das änderte sich schlagartig. Nach meiner Predigt kam die Fallwinde. Sturm. Der Einzige, der sich freute, während andere sich alle an der Reling festhielten, war dieser junge Mann, Matthias, und der rief in den Wind hinein, Lutz, Fallwinde, Fallwinde. Die Bootsbesatzung, die hatte alle Mühe, uns an Land zu bringen und Sicherheit zu bringen, weil es sind so Stürme auf See, wo der Kellner den seekranken Passagier fragt, darf ich ihn das Mittagessen in die Kajüte bringen oder gleich für sie über Bord werfen. Und das ist das, was Jesus mit seinen Freunden hier erlebte. Ein Schiff, liebe Freunde, geht nicht unter, weil es von Wasser umgeben ist. Ein Schiff geht unter wegen des Wassers, das in sein Inneres hineinkommt. Und das zieht es dann runter. Und wie einem sinkenden Schiff kann es uns auch ergehen. Manches, was uns runterzieht, haben wir nämlich selber auch erst in unser Lebensboot reingelassen. Vielleicht ein Beispiel. Das Smartphone sorgt mit einer modernen Sinnflut, also Reizüberflutung genannt, auch dafür, dass Boote, Lebensboote sinken. Werbung lässt uns in Habgier versinken. Mobbing zieht Menschen nach unten. Und Pornos lassen Ehen absaufen. Es gibt aber auch Wasser, das ins Lebensboot gelangt, wo wir nicht viel oder gar keinen Einfluss drauf haben. Manche ersaufen in ihrem Selbstzweifel. Leute, die krank sind, die sagen, mich zieht die Depression nach unten. Wieder anderen, die meinen, die Masse von Arbeit, die schlägt über mir zusammen. Andere gehen in ihrer Arbeitslosigkeit unter. Der Verlust des Einkommens, Streit und Ablehnung in der Familie und so weiter. Und manche sagen dann, so ein Sturm, wie er hier in der Bibel beschrieben wird, das ist mein Lebensgefühl, ich habe Angst, dass ich untergehe. Nicht nur stundenlang, sondern jahrelang kämpfen manche in den Stürmen ihres Lebens, die über ihr Leben hinwegfegen. Und sie haben das Grundgefühl, dass ihr Leben wie eine Nussschale ist, was von einer Welle zur anderen hinübergeworfen wird. Zurück zu unserem See Genezareth. Keiner von den Jesus-Freunden hat den Sturm vorausgesehen. Niemand hat diesen Sturm geahnt. Wir merken wieder, plötzlich, urplötzlich kann im Leben alles anders sein. Und Veränderungen, das wissen wir aus Erfahrung, die machen unsicher. So ist das, wenn im Lebensboot die Planken unter den Füßen wanken. Wir müssen feststellen, nichts ist im Leben eigentlich so beständig wie die Veränderung. In den letzten 2000 Jahren hat sich doch fast alles auf unserer Erde verändert. Staatsformen kamen und gingen, Lebensgewohnheiten wurden gewechselt, die Wirtschaft unterliegt ständiger Veränderung, Weltanschauungen und Ideologien kamen immer neue hinzu. Man muss sagen, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Aber jeder Mensch braucht etwas, an dem er sich festhalten kann. Er braucht etwas, wo auch gehalten wird. Und mancher sagt dann, solange ich dies und jenes habe, kann ich den Stürmen im Leben schon standhalten. Und dann wird aufgezählt, das abgezahlte, das schuldenfreie Haus, der Ehepartner, die Kinder, der Beruf oder was auch immer. Aber es kann ins Wanken kommen. Und mitten im Auf und Ab der Lebensstürme steht einer, und über den sagt die Bibel, Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also nichts ist so beständig wie der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Und Jesus bringt zu allen Zeiten Kraft und Liebe, Trost und Hoffnung in die Menschenherzen, die sich ihm öffnen. Und unterschiedlichste Menschen, die leben deshalb mit ihm. Kreuz und quer durch alle Gesellschaftsschichten, durch vergangene Epochen vertrauen Menschen Jesus ihr Leben an. Und Jesus ist die stabilste und verlässlichste Größe im Auf und Ab des Lebens, denn etwas Festes braucht der Mensch. Es gibt aber Lebensstürme, da bekommen wir trotz Erfahrung nichts mehr hin. Da geht nichts mehr zu steuern. Und manchmal gibt es in so einem Sturm, in so einer Angst eine Idee, die dazwischen funkt. Wenn du denkst, das kenne ich bin am Absaufen, die Angst frisst mich auf, vor Angst könnte ich am liebsten eine Tischkante beißen. Während du denkst, das kenne ich, kommt diese Idee, es wäre doch schön, wenn einer mich im Sturm halten würde. Wenn ich nicht mehr hin und her geschüttelt würde, sondern wenn mich einer im Sturm halten würde. Und du fragst dich automatisch, wie soll das gehen, dass jemand den Sturm und die Wellen in den Griff bekommt? Und dieser Bericht vom Sturm auf dem See Genezareth hier, da bleibt nämlich nur eine treffende Darstellung meines und deines Lebens, unserer Krisen, meiner Not, wenn es keinen Retter gibt. Wir könnten die Bibel zuklappen und die nächsten Tage ja abblasen, wenn das hier nicht weitergehen würde. Die Bootsbesatzung kennt nämlich den Retter. Auf den ersten Blick sieht das überhaupt nicht so aus. Hier steht, und siehe, da hob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde, Jesus aber schlief. Das Grundgefühl seiner Leute ist, wir kämpfen allein, Jesus schläft, der Kahn läuft voll, das Herz läuft voll mit Sorgen, der Wind bläst dir ins Ohr, das schaffst du nie, und Jesus schläft. Ich will dir mal was sagen, ich kenne einige Stürme aus meinem Leben, wo Jesus nicht sofort die Gebete erhört hat, wo man den Eindruck haben konnte, er ist weit weg oder er schläft. Aber der schlafende Jesus, der schweigende Jesus, war mir in diesen Stürmen immer noch tausendmal lieber, an dem ich mich weiter festgehalten habe, als die aufgeregten Ratschläge der Leute, die sie mir gegeben haben. Ich halte mich da lieber an dem schweigenden Jesus fest. Den Retter hatte die Bootsbesatzung an Bord und jetzt geht es ja hier weiter. Und sie traten zu Jesus und weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Sie wissen, wen man wecken muss in den Stürmen. Wenn man das weiß, ist man gut dran, wen man wecken muss. Es reicht nämlich nicht, wenn wir bei seelischen Stürmen nur den Psychiater wecken, sondern auch bei Jesus anrufen, dass er dem Psychiater auch Weisheit gibt. Oder es reicht nicht, wenn wir bei Krankheit nur den Arzt anrufen, sondern auch Jesus, der durch den Arzt hindurch heilt oder Besserung schenkt. Wer betet, Herr, hilf, wird erfahren, dass Jesus die Hilfe nicht verschläft. In der Bibel können wir lesen, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das Gebet zum Retter ist der Weg zur Rettung. Bitte, Jesus, bring mich durch die Stürme hindurch. Eins wird auch klar, nur wer gründlich erschrocken ist, wird auch gründlich beten können. Ich frage mich manchmal, wie ernst muss die Angelegenheit sein, dass Gott hin und wieder so schreckliche Mittel anwenden muss, dass die Menschen aus ihrer gefährlichen Sicherheit aufgeschreckt werden und diese Angst, diese fragende Angst bekommen. Was ist, wenn die Stärken im Leben abgezogen werden? Manchmal brauchen Menschen eine stürmische Erschütterung, damit sie merken, mein Lebensboot schippert nicht ewig durch diese Welt, sondern es wird irgendwann auch untergehen, damit sie fragend werden. Und geht's hier weiter, da sagte Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf, bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz still. Die Bibel macht hier keine Angaben, wie das zuging, wie Jesus das gemacht hat. Die Bibel stillt nicht unsere Sensationsgier. Vielleicht kann ich es folgendermaßen erklären. Es gibt in unserer Welt eine horizontale und eine vertikale. In der horizontalen, da bestehen die Naturgesetze, die Gott geschaffen hat. In diesen Naturgesetzen leben wir, diese Naturgesetze erforschen wir. Das hat der Schöpfer so eingerichtet, dass unsere Welt, unser Leben gelingt und leben kann. Aber es gibt zusätzlich eine vertikale, punktuell kann der Schöpfer, der das alles erschaffen hat, von oben eingreifen. Das Kommen von Jesus in unsere Welt war so ein Eingreifen von oben. Die Heilungswunder, die Jesus getan hat, war so ein punktuelles Eingreifen von oben. Die Sturmstillung und die Auferstehung, das war die größte Sache, das größte Eingreifen von oben, die Auferstehung von Jesus aus dem Grab heraus in ein Leben, das nie mehr sterben wird. Also horizontal, da haben wir diese Naturgesetze, aber der die geschaffen hat, die Naturgesetze, kann natürlich auch punktuell von oben eingreifen. Die Bibel macht, wie gesagt, keine Angaben, wie das göttliche Eingreifen zugeht. Meine Vermutung ist, dass dieses große Handeln Gottes in den kleinen Kopf von Lutz Schäufler nicht hineinpasst. Ganz gleich, ob dein Leben nur auch in einem Schlauchboot oder einer Luxusjacht gleicht, früher oder später gehen wir unter. Und die hässliche Fratze eines Atomkriegs, die steht ja jetzt auch wieder am Horizont, wird in den Medien diskutiert, geistert durch viele Köpfe nach Corona und Klima, ist nun der Krieg die Bedrohung? Und sofort wird auch wieder gefragt, Wie sollen wir mit so einer gewaltigen Bedrohung, mit so einer gewaltigen Angst leben? Die Antwort könnte darauf so aussehen. Wir leben mit den aktuellen Bedrohungen einfach genau so, wie viele Generationen vor uns mit ihren Bedrohungen leben mussten. Beispiel. Generationen vor uns wurden genauso, ja sogar noch schlimmer herausgefordert. Zwischen 1346 und 1353 fielen der Pest schätzungsweise 25 Millionen Menschen in Europa zum Opfer. Im Zweiten Weltkrieg fielen Bomben vom Himmel. Jeden Tag konnte es einem erwischen, besonders wenn man in einer Stadt gewohnt hat, wo viel Industrie war. Und in unserer Zeit leben wir seit vielen Jahren mit Bedrohungen. Sie stehen für Krebs, für Terroranschläge, Autounfälle, Flugzeugabstürze und Naturkatastrophen. Wir sollten uns bitte schön für niemanden einreden lassen, dass wir es bei den aktuellen Bedrohungen mit ganz neuen Herausforderungen zu tun hätten. Jeder von uns war doch bereits zum Tod verurteilt, bevor die Atombombe erfunden und Corona gefunden wurde. Der Tod ist doch keine Möglichkeit, die wir wählen können, sondern es ist eine sichere Gewissheit. Und wir sollten nicht jammern, weil es durch diese oder jene Bedrohung wieder eine Möglichkeit gibt, zu Tode zu kommen. Wir sollten vielleicht auch manchmal dankbar sein, dass wir sogar gegenüber unseren Vorfahren einen Vorteil haben. Man nennt das zum Beispiel die Schmerzbehandlung. Bei bestimmten Krankheiten mussten Vorfahren Generationen vor uns ohne Schmerzbehandlung das Überstehen, Durchstehen und dann dabei sterben. Und ich sage mir, wenn eine Bombe mich töten sollte, dann soll sie mich bitteschön dabei erwischen, wie ich ganz sinnvolle Dinge tue. Wie ich zum Beispiel mit meiner Frau wandern gehe, vielleicht ein Steak esse und einen guten Rotwein trinke, wie ich vielleicht Musik mache oder den Menschen von Jesus erzähle, wie an diesem Abend heute, mit Freunden ein Fest feiere. Also wenn sie mich erwischt, dann soll sie mich dabei erwischen, dass ich gerade sinnvolle Dinge tue. Und diese gelassene Einstellung, die schenkt dir übrigens derjenige, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, er nimmt das also zur Kenntnis, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das hat der Mann aus Nazareth gesagt, das hat Jesus Christus gesagt. Er hat die Angst besiegt, er hat die Welt überwunden. Mr. Gorsch Fock, der große Seefahrer, schrieb in einem Brief an seine Mutter einen wunderbaren Satz und darin leuchtet die Gelassenheit des Glaubens an Jesus Christus durch. Er schrieb an seine Mutter, wenn ich einmal ertrinke im Ozean, so ist dieser riesige Ozean nur eine hohle Hand meines Heilands, der mich hält. Wenn ich einmal ertrinke im Ozean, so ist dieser riesige Ozean nur eine hohle Hand meines Heilands, der mich hält. Am 31. Mai 1916 war es dann soweit. Sein Schiff ging unter und er mit. Und als ich das gelesen hatte, war mir klar, gut, wer diese Gewissheit wie Gorsch Fock hat, der ist richtig gut dran. Beim Sterben wechseln wir nämlich von der einen Hand Gottes in die andere Hand Gottes. Aber die Voraussetzung dafür, muss mein Leben zu Lebzeiten bereits in der einen Hand Gottes liegen. Damit du beim Sterben von der einen Hand Gottes in die andere Hand Gottes wechseln kannst. Das ist aber nicht einfach so der Fall, denn aus Hochmut hat der Mensch die Hand Gottes verlassen, von Anfang an, von Adam an. Und aus Hochmut will der Mensch in diese Hand Gottes, in diesen Halt, in diesen Schutz, in diese Grundlage nicht zurückkehren. Wie gibt es aber eine Rückkehrmöglichkeit? Ich versuche es so zu erklären, jeder Mensch hat sein Leben nicht von seinen Eltern bekommen, sondern von Gott, aber durch die Eltern hindurch. Gott ist der Schöpfer. Gott schenkt durch Vater und Mutter hindurch Leben. Und Gott hatte die Idee und wir haben das Leben aus seiner Hand empfangen. Leider ist der Mensch aus der Hand Gottes herausgefallen, aber nicht deshalb, weil Gott uns losgelassen hat, sondern weil der Mensch Gott losgelassen hat. Der Mensch hat sich von Anfang an losgerissen von seiner Hand und will auch nicht im Leben an seiner Hand durchs Leben gehen. Und das ändert sich, indem wir zu ihm umkehren. Solange wir atmen und beten können, müssen wir klären, dass wir in dieser Hand Gottes zu Hause sind, dass wir dort geborgen sind, dass die Hand Gottes unsere Grundlage ist. Das geht aber übrigens nicht mit guten Taten, wie viele meinen. Das geht auch nicht mit einer kräftigen Spende an die Kirchengemeinde. Das funktioniert nur über Jesus. Wer zu Jesus kommt, den bringt er zurück in die Hand Gottes, und aus seinen Händen kann dich dann niemand mehr herausreißen, nicht einmal der Tod. Jesus sagt, das Gegenteil der Angst ist der Glaube, und so geschieht auch die Überwindung der Angst im Alltag. Im Sturm stellt Jesus hier seinen Freunden nämlich die Glaubensfrage, weil die Glaubensfrage wichtiger ist als die Notlage, in der sich ein Mensch befindet. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Also Überwindung der Angst hängt mit deinem Vertrauen zu Jesus zusammen. Bitte Jesus mal nicht zuerst für die Beseitigung der Stürme, für die Beseitigung der Not, sondern um einen kräftigen Glauben, kräftiges Vertrauen zu ihm, dass er in dem Sturm dabei ist und dass er das in den Griff bekommt und dass er dich hält. Im Glauben leben heißt, auf Jesus schauen und nicht auf die Wellen. Denn Jesus weiß, zu welchem Zeitpunkt Sturm und Wellen sich legen müssen. Nur einer hat Ruhe im Sturm, das ist Jesus. Er steht im schwankenden Kahn, er steht aufrecht, den haut keiner um. Und selbst als Jesus vom Tod mitgerissen wurde, viel später, ist er danach aufgestanden, ist er auferstanden. Jesus ist stärker als das Toben und stärker als der Tod. Und das zeigt sich besonders im Ernstfall des Lebens. Im Ernstfall zeigt sich, ob ein Mensch diesen Halt hat oder nicht. Mit einem Mann hatte ich telefoniert und ich wusste, dass seine Frau seit einem Jahr gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs kämpft. Sie hat Operationen und Therapien bereits überlebt. Ihr Magen war schon entfernt worden. Nun musste sie aber zur nächsten Behandlung ins Krankenhaus. Und er hatte sein Telefon laut gestellt, als wir uns unterhielten. Und er sagte, ich, deine Frau ist schon eine krasse Kämpferin, aber dennoch ist es schon eine Herausforderung, dass sie jetzt wieder ins Krankenhaus muss, zumal ja auch gerade die Corona-Maßnahmen gegriffen haben. Und plötzlich hörte ich am Telefon ihre Stimme aus dem Hintergrund, da rief sie, das ist voll in Ordnung, da kann ich dort den anderen Patienten von Jesus erzählen. Das ist voll in Ordnung. Da kann ich den anderen von Jesus erzählen. Monate später hat er sie beerdigt. Für seine Frau war die Krebsstation nicht die Endstation. Sie vertraute Jesus, der seinen Nachfolgern gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und von dieser Hoffnung wollte sie den anderen Patienten, die wegen der Corona-Maßnahmen ja abgeschnitten waren, auch erzählen. Sie durfte ja dann rein, das war ihre Begründung. Und weil diese Hoffnung nicht stirbt, sondern im Ernstfall trägt, muss davon weitergesagt werden. Müssen wir es annehmen, dafür sorgen, dass wir in diese eine Hand Gottes kommen, damit wir beim Sterben dann nur noch seine Hände wechseln. Klar ist, Sterben ist auch für Christen schwer. Es ist aber unendlich schwerer, wenn ein Mensch unvorbereitet und ohne Jesus sterben muss. Unabhängig vom Auf und Ab unseres Lebensbootes und den stürmischen Wellen, die uns beeindrucken wollen, kann ich dir heute Abend nur sagen, mach es bitte so wie die Bootsbesatzung. Und sie traten zu Jesus, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Und indem du das tust, das sagen wir Christen ja beten dazu, würde ich dir gern eine Hilfestellung heute Abend anbieten. Ein Gebet, dass du in deinem Herzen Jesus rüttelst, ihn aufweckst und sagst, Jesus, hier bin ich. Und jetzt komme ich zu dir mit meinem ganzen Leben, auch mit meinen Stürmen, und ich bitte dich, dass du jetzt aus meinem Leben das Beste machst. Und ich bitte dich auch, dass du danach, nach diesem Gottesdienst, wenn das Gebet, der Abend vorbei ist und das Gebet dein Gebet war, dass du dann hier nach vorn kommst oder einen der Mitarbeiter ansprichst, die das Schild dran haben. Die haben das Heft dabei, wo das Gebet nochmal drinsteht. Wir wollen dir gern dieses Heft schenken. Ich habe auch noch ein paar Punkte reingeschrieben, wie es dann weitergeht, dass wir an Jesus dranbleiben. Das ist ja nur ein erster Schritt, um mit Jesus unterwegs zu sein. Aber dieser erste Schritt muss gegangen werden, bevor die anderen Schritte gegangen werden können. Und bevor ich dir dieses Gebet anbiete, möchte ich dir noch ein Zitat bringen. Eigentlich zwei. Eins ist aus der Bibel. Das erste Zitat ist von der Königin Elisabeth, die erst kürzlich verstorben ist. Und sie hat angesichts der Corona-Zeit etwas Erstaunliches gesagt. Sie hat gesagt, die Auferstehung Jesu gibt seinen Nachfolgern Hoffnung. So düster der Tod auch sein kann, Licht und Leben sind größer. So düster der Tod auch sein kann, Licht und Leben sind größer. Wie bekommen wir diese Hoffnung? Durch Vertrauen zu Jesus. Die Vertrauensfrage, die Glaubensfrage muss gestellt werden. Und kommt das zweite Zitat aus der Bibel. Wer an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist überall derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen, also zu ihm beten. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Genau das wünsche ich dir. Und das kannst du jetzt tun, in deinem Herzen. Dass du dieses Gebet zum eigenen machst, dass du Jesus damit anrufst. Und dann kommst du hinterher ins Gespräch mit Christen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, denn Christsein allein geht ein. Ich lade dich jedenfalls ein im Namen von Jesus. Komm in seine Hand. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.